So, jetzt fangen wir aber wirklich an. Nochmal zum Prozedere. Wir werden das dieses Jahr ein bisschen anders machen als beim letzten Jahr. Ich werde mich ein bisschen zurückhalten. Wir haben hier Bastian Ballmann, der zunächst anfangen wird und so ein bisschen mit Tools aus dem Path-Projekt und verschiedenen anderen Tools einfache Angriffe zeigen wird, also wie man mit dem Paketgenerator irgendwas machen kann und mit TCP-Dump, und wird dann so die verschiedenen Tools aus diesem Path-Projekt zeigen. Und hinterher wird FD0, der hier, mit verschiedenen etwas ausgereifteren Tools ein paar Angriffe zeigen. Also wir wollen da nicht irgendwie, wie gesagt, animieren, um jetzt mit irgendwelchen, wie cool irgendwelche Hacker-Tools sind oder so. Wir wollen einfach nur mal zeigen, was möglich ist, und fangen jetzt einfach mal an. Was machst du denn jetzt als erstes?
Du hast zwei Kontrollen, oder?
So, als allererstes, wir hängen ja an einem Switch. Das heißt, ich als Angreifer, ich kann die Pakete nicht von vornherein mitlesen. Ich muss erst ARP-Spoofing betreiben, damit ich die Pakete mitlesen kann. Das machen wir mit einem Tool, nennt sich ARP-Spoof aus dem DSNIF-Paket. Das führe ich jetzt mal kurz vor.
Du hast.
Probier's mal.
Du mit deinen Scheiß.
Hallo, ist es lauter, besser jetzt? Und das andere Mikro, beide Mikrofone?
Also wir haben jetzt hier so erstmal, das sind jetzt hier drei Rechner, die haben alle IPs aus dem 192.168.1er-Netz. Und hier ganz links von mir, also rechts von euch, steht der Server, das ist die 1. Und dann gibt es hier einen dummen Client, das ist die 4. Und mein Rechner hier, der am Beamer hängt, das ist der Angreifer, der hat die 2.
Wollen wir den Vorher-Nachher-Effekt mal zeigen beim ARP-Cache, bei dem?
Ja, können wir machen.
Also der Basti zeigt hier, wie der Aufruf von dem ARP-Spoof aussieht. Und wir würden jetzt im Prinzip mal kurz, um zu zeigen, was da passiert auf der Seite des armen Opfers, versuchen wir das.
Okay.
So, das ist jetzt der Client. Und
Hätte dich erstmal finden.
da brauchen wir eine Root-Konsole, glaube ich, ne? Oder?
Ja, da ist eine Root-Konsole. So, okay. So, wenn wir jetzt hier mal uns den ARP-Cache angucken, da ist noch nichts drin. Wenn ich jetzt also unseren Server pinge, also die 1, dann hat er sich mittlerweile die ARP-Adresse geholt, und die müsste jetzt auch eigentlich im Cache auftauchen. Genau, da ist sie. 00E098 und so weiter. So, wenn ich jetzt hier mal den Angreifer pinge, ne, der lässt sich nicht pingen. Das ist die 3, okay. So, die 3 ist unser Angreifer, und die hat ja die MAC-Adresse 05 und so weiter. So, das ist jetzt unser dummer Client. Und wenn wir jetzt dieses ARP-Spoof, was wir eben vorbereitet haben, mal starten. So, Basti, startet das jetzt hier auf dem anderen Rechner. Den anderen auch. So, jetzt müssten wir eigentlich eine Veränderung im ARP-Cache schon sehen. Ja, und wir sehen, der hat für die beiden IPs die gleiche MAC, nämlich die MAC des Angreifers. Das heißt, alle Pakete an dieser IP, egal ob 1.3 oder 1.1, gehen über den Angreifer. So, wir schalten jetzt wieder um.
Das war ganz einfach ARP-Spoof, obwohl ich kann es noch mal kurz zeigen. Also war ARP-Spoof und dann die Adresse, die Target-Adresse.
Nee, nicht im Switch. Wir wollen ja eine MAC-Adresse fälschen im ARP-Cache des Opfers.
Also ich geb ihm quasi dem ARP-Spoof die Adresse, die ich jetzt gerne annehmen möchte. Das heißt, wenn ich jetzt hier den ARP-Spoof 192.168.1.1 mache, dann wird in allen angeschlossenen Rechnern, also dann macht das per ARP-Broadcast, wird in allen angeschlossenen Rechnern an dem Switch meine MAC-Adresse für die IP 1.1 eingestellt. Also ich sende ARP-Replies raus.
So, als ersten Angriff möchten wir eine Telnet-Session, wie schon gesagt, hijacken mit einem Paketgenerator und einem Sniffer.
Also, das buchen wir dann.
Achso, ja. Dankeschön. Stimmt, ja.
Ja, richtig. Also wenn ich jetzt auf dem Client pinge, dann müsste das eigentlich, kommt das ja nicht raus. Das geht nicht raus, weil das geht ja alles über meinen Angreifer hier. Und wenn der Angreifer halt die Pakete stoppt und nicht weiterleitet, dann funktioniert das nicht. So, wir können aber einfach das ganz normale Routing dazu benutzen, diese Pakete dann weiterzuleiten. Das habe ich jetzt gerade mal eingeschaltet. Und wenn ich jetzt, mach mal einen TCP-Dump. Wenn ich jetzt hier von dem Client den Server pinge, dann müsste das eigentlich auch auf unserem Angreifer sichtbar sein, obwohl es eigentlich ein Switch ist. Das sind noch die ARP-Pakete, die da gehen, genau. So. Also ich pinge jetzt von dem, genau da, Echo Request, Echo Reply. Das Ganze geht zweimal raus, weil unser Rechner hier das weiterleitet. So, jetzt mache ich eine Telnet-Session zum Server hin. Ja, und da sieht man, da ist Telnet am Start. Und wenn ich mich jetzt hier einlogge, ja, man sieht da, das ist die komplette Telnet-Session, ls-la. Okay, so.
Ich werde jetzt ganz einfach einen Paketgenerator benutzen und dann mich als Client ausgeben und einen Befehl auf dem Server ausführen. Das probieren wir jetzt einfach mal. Was ist das denn, Kongress, ne? Also der Paketgenerator, den ich da geschrieben habe, der unterstützt mehrere Protokolle. TCP, UDP, ICMP. Wir brauchen jetzt natürlich TCP, weil wir wollen ja Telnet hijacken. So, und jetzt suchen wir uns die entsprechenden Header für das Paket, das wir generieren wollen, aus dem TCP-Dump raus. Die Source IP, was sind hier schon wieder? Ein scheiß Window Manager.
Sag mal, verschieb das Fenster mal. So.
Ja, was ist jetzt die Source IP? Der Client war die 4 heute, ne?
Der Client ist die 4, ja.
Gut. Also als Source IP geben wir die von dem Client an. Das ist die 4. Destination ist dann natürlich die von dem Server, die 1. Fragmentation Offset, Time to Live und so, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Da können wir auch die Default-Werte lassen. Was dann wieder wichtig ist, ist der Source Port, den der Client benutzt. Schauen wir mal eben nach. Das ist die 32.768. Destination Port ist 23 für Telnet. Jetzt suchen wir uns das letzte Paket raus, was der Server an den Client geschickt hat. Das ist dieses hier. Da haben wir die, da schickt der Server dem Client die Acknowledgement-Nummer, die ich gerade markiert habe.
Also erwartet.
Das ist die Sequenznummer, die er als nächstes von dem Client erwartet. Und die nehmen wir jetzt einfach als Sequenznummer, pasten die hier rein, klauen uns noch irgendeine Acknowledgement-Nummer.
Gehen die so raus, wie sie sind, oder müssen wir noch einen aufsetzen?
Müssen wir jetzt noch einen hochzählen, oder ist das genau die, die wir nochmal sehen? Wo willst du denn einen hochzählen jetzt? Nee, also die Acknowledgement-Nummer heißt ja, dass der Server diese Sequenznummer, genau diese Sequenznummer erwartet. Und die schreiben wir einfach als eigene Sequenznummer da rein.
So, bei Packet Data schreibe ich jetzt einen String rein, den ich ausführen möchte. Da habe ich ganz einfach mal genommen, Echo hijacked in die Textdatei mein Tagebuch.
Machen wir hier mit zwei, dass er es hinten anfügt.
Die habe ich gelöscht.
Achso, sowieso gelöscht. Okay. Insofern.
Nein, kommt später. So, und dann muss ich noch die Anzahl der Pakete angeben, das ist jetzt natürlich nur eins. Dann setze ich das ACK-Flag, weil die Verbindung ist schon zustande gekommen, und das Push-Flag, damit das nicht gebuffert wird, sondern direkt im Stack hochgereicht wird. Ja, und dann schicke ich das Paket einfach mal auf die Reise und mal gucken, was passiert.
Wollen wir mal eben klein zeigen?
Also hier sieht man jetzt auch einen TCP-Dump. Hier sieht man auch im TCP-Dump jetzt das Paket, das ich losgeschickt habe. Und das wurde auch vom Server angenommen. Das müssen wir mal eben umswitchen.
Ja, also der Client hat es also auch gesehen.
Wieso? Also der Server hat jetzt noch irgendwie was geantwortet.
Der Server schickt das ja zum Client zurück. Per Telnet kriegt man ja alle Eingaben zurück. Und deshalb sehe ich jetzt auch hier im Client genau den String, den wir vorhin injected haben. Da ist jetzt das Echo hijacked, habe ich als Client nie eingegeben, obwohl das jetzt da ist. So, umchecken wir. Oder wolltest du jetzt Arkstamm zeigen?
Ja, guck mal nach, ob es auch gemacht hat jetzt.
Ja, okay. Wir können am Client... Der Client kann nichts mehr machen.
Das musst du Reset-Demon machen.
Was? Ja.
Also der Client kann jetzt gerade nichts mehr machen. Die Verbindung ist desynchronisiert. Und entweder wir könnten jetzt probieren, die irgendwie wieder zu synchronisieren. Das ist mir jetzt aber irgendwie zu lästig. Deswegen benutze ich jetzt einen Reset-Demon und werde seine Verbindung resetten. Müssen wir nur mal eben noch umstürzen. Also beim Reset-Demon habe ich jetzt ganz einfach das Target angegeben. Das ist der Client mit der Nummer 4 und dem Port. Ich hätte jetzt einfach auch das ohne Parameter starten können, dann hätte er alle Pakete, die er so sieht, resettet, aber nur mal vorzuführen, dass man das auch konfigurieren kann. Führe ich mal aus. Machen wir was.
Noch da, ne? Na gut, das ist jetzt Vorführeffekt. Also die Verbindung will sich gerade nicht beenden lassen.
Ja, das liegt wahrscheinlich daran. Der Reset-Daemon, der beantwortet alle Pakete, die irgendwo umherfliegen, einfach kategorisch mit einem Paket, wo ein Reset-Flag gesetzt ist. Aber da jetzt die Session irgendwie hängt und weiß nicht, ob das am Terminal liegt oder ob die Session einfach wirklich am Ende ist und da nichts mehr rauskommt, sendet der jetzt auch keine Pakete mehr.
Okay. So, was nächstes?
Als nächstes könnte ich vielleicht mal den.
Ich mache mal eine neue Session einfach.
Ja, komm, mach mal eine neue Session.
So wie das jetzt konfiguriert ist, schickt er doch auch Reset-Pakete vom Angreifer aus.
Ich bin dran.
Ich weiß nicht, wie das programmiert ist, der Reset-Daemon.
Bastian, starte mal.
Also wie er jetzt gestartet hat, steht da ja Reset-All-Packets wieder
zu weit. Ja, so wie ich ihn jetzt gerade gestartet hat, resettet er alle Pakete, die Port 23 irgendwie beinhalten.
Auch die eigenen von deinem Angreiferrechner?
Ja.
Ja. Wie ist denn das mit den Saalmikrofonen eigentlich? Gibt es da welche?
Ja, wir machen jetzt am besten erst weiter, dann können wir das eventuell gleich noch beantworten. So.
Okay.
Also ich habe jetzt auf dem Kleinen schon mal eine neue Telnet-Session gemacht und Bastian wird jetzt versuchen, die zu resetten mit dem Reset-Daemon. Nimm das, was du schon hattest. Oder mit P23, das reicht. Ja. Ja, und das hat jetzt geklappt. Also er hat hier Pakete mitgelesen, hat die entsprechend resettet. Und auf dem Client sieht das folgendermaßen aus. So, ich habe jetzt hier oben einfach eine Telnet-Session gemacht, habe mich eingeloggt und habe was getippt. Und da sagt er schon Connection closed by foreign host, das war unser Reset-Daemon.
So, jetzt möchte ich nochmal ganz kurz einen Sniffer von mir vorstellen. Hat nicht unbedingt was mit Hijacken zu tun, aber passt ganz gut zu Telnet, weil ich habe da einen speziellen Telnet-Modus für und ich kann die komplette Session so sniffen, dass ich sie sehe, als wäre ich der Client. Ich führe es einfach mal vor.
Ist auch Teil des Path-Projekts, ne?
Ja, alle Tools, die ich jetzt gerade hier vorstelle, sind Teil des Path-Projektes. Ja, log dich erstmal ein.
Okay. Also ich logge mich jetzt auf dem Client schon mal ein. So, jetzt bin ich eingeloggt. Okay, ich starte jetzt mal einfach ein LS. Ja, und da hat man schon meine Session. Und wenn ich jetzt ein Programm starte, was zum Beispiel Encursus basiert ist oder so, das müsste eigentlich auch funktionieren, ne?
Oh, das habe ich nicht getestet. Nicht,
hast du nicht. Okay.
Aber also, starte mal top.
Ja, genau.
Ja, jetzt ist das Terminal ein bisschen klein, aber man sieht, ich kann komplett alles mitlesen, als ob ich jetzt gerade irgendwie der Telnet-Client wäre. Das finde ich ziemlich praktisch.
Sieht gut aus, ja. Das macht das Sniffen etwas einfacher irgendwie. Als ob es nicht schon einfach genug wäre, aber das ist.
Also ich habe jetzt auch noch hier irgendwie so einen Modus für Mails mit Sniffen. Das muss ich jetzt aber nicht unbedingt vorführen, weil gehört nicht unbedingt jetzt hier rein. Nur mal so angesagt.
War das mit den Tools? Bist du durch oder?
Nee, ich wollte noch den Hijack.
Achso, stimmt, genau.
Aber irgendwie ist dein Terminal jetzt.
Okay, das ist wieder.
Mal drauf. So, dann wollte ich noch ein kleines Tool aus dem Path-Projekt vorstellen. Das ist der Hijack-Daemon. Der wird jetzt genau das gleiche machen, wie ich eben mit dem Paketgenerator und dem Sniffer die Telnet-Session gehijackt habe. nur automatisch. Aber das Tool hat noch einen kleinen Bug. Man kann irgendwie noch nicht erkennen, ob der Angreifer jetzt eingeloggt ist oder nicht. Das müsste man vorher mit dem Sniffer irgendwie mitlesen. Aber ich schätze mal, in den nächsten Releases wird sich das irgendwann geben.
Aber er muss schon eingeloggt sein jetzt.
Ne? Hab ich schon. So, du kannst.
Und mach mal irgendwas. Ach ja, ich wollte einen anderen.
Also mal, um das zu kommentieren, man kann jetzt diesem Tool einfach den String mit übergeben, den er injecten soll. Und wir warten, bis eine Telnet-Session dasteht. Und dann klingt er sich automatisch ein und generiert dann entsprechend den Sequenznummern, die der Server dort erwartet, ein Paket, in dem dann dieser String da infiltriert wird.
Ja, du kannst.
Ja. Oh, deine Session ist jetzt nicht irgendwie resettet worden?
Doch, die Session ist weg.
Ja, aber nicht resettet?
Nee.
Das ist lustig.
Okay.
Gut, ich sehe gerade noch einen Vorführeffekt. Eigentlich sollte mein Hijack-Team den Client automatisch rausschmeißen. Das hat er bisher auch immer getan, nur jetzt anscheinend irgendwie nicht. Hat er keinen Bock mehr?
Vor vier Stunden ging es, glaube ich, noch. Ja, nee, vier Stunden, das ist ein bisschen übertrieben. Also heute Nacht ging es noch, als wir das Problem hatten.
Vor vier Bier.
Nochmal? Also der Recent-Team läuft nicht mehr.
Genau.
Und er hat jetzt hier den String, Echo-Hacker sind doof, nach mein Tagebuch.txt reingeschrieben. Und das müsste jetzt eigentlich auch da drin sein. Also meine Session hat sich hier auf dem Client jetzt aufgehängt. Wenn ich mich jetzt neu einlogge, müsste auch dieser String Hacker sind doof in der Datei mein Tagebuch sein. Also als wenn der Client das Kommando ausgeführt hätte. So.
Nein, das waren die Tools.
Okay, gut.
So. Okay, jetzt so viel zu den Paketgeneratoren. Jetzt macht, glaube ich, FD0 weiter mit den Tools.
Ja, also wie eben in dem Vortrag von Stefan auch schon genannt, es gibt eine sehr nette Suite, die DSniff Suite. Da sind jede Menge nette Tools drin, die man so im täglichen Leben gebrauchen kann. Eins dieser Tools benutzen wir hier schon, das ist das ARPSpoof. Und es gibt noch jede Menge andere nette Tools, zum Beispiel MailSnarf. Das ist, wenn ich in so einer Situation bin, dass ich alles mitlesen kann, dann tut mir dieses MailSnarf alle Mails, die per POP oder SMTP vorbeifliegen, schön in eine M-Box packen, dass ich sie nachher lesen kann. Das ist sehr praktisch. Oder was man jetzt hier vielleicht nicht so gut vorführen kann, was aber vielleicht nachher im WLAN richtig Spaß macht, ist das DriftNet. Das ist genau das, was zum Schluss angesprochen wurde in dem Vortrag. Das tut einfach nur alle Bilder, die vorbeifliegen, in ein schwarzes Fenster malen. Also ist so für Pornoseiten sehr interessant. Dann kann man, gibt es nette Tools wie DNS-Spoof, das werden wir versuchen gleich noch eben zu zeigen. Das fängt DNS-Requests ab und sendet meine eigenen Sachen raus. Und mit dem kann man dann Sachen machen, wie zum Beispiel eine Man-in-the-Middle-Attack für HTTPS, indem man das Zertifikat austauscht, oder für SSH. Man kann auch eine SSH-Man-in-the-Middle-Attack machen. Die Tools sind alle dabei. Ups. Also wir haben hier ARPSpoof, DNS-Spoof. Das DSniff selber ist ein kleines Tool, das einfach nur alle bekannten Klartext-Passwortformate raussucht, wie zum Beispiel POP, SMTP aus, ICQ, AIM, was man so möchte. FileSnarf ist ein Tool, wenn man eine NFS-Verbindung mitlesen kann, was alle Dateien einfach mitliest und reinschreibt. MacOS ist ein kleines Tool, das einfach einen Switch mit ganz vielen verschiedenen Mac-Adressen floatet. Manche Switches schalten dann in den Hub-Modus und man kann so mitlesen, ohne zu spoofen. Fällt natürlich sehr, sehr schnell auf eigentlich. Ja, MailSnarf hatten wir schon. MSGSnarf ist ein Programm, was ICQ, AIM, MSN-Messages einfach mitliest und mitschreibt. SSH-Man-in-the-Middle-Attack ist ein Tool, um eine SSH-Attacke zu machen. SSH-Show, das werden wir gleich versuchen, kurz zu zeigen. Das ist ein Programm, was versucht, den verschlüsselten SSH-Traffic einer SSH-1-Verbindung so weit zu untersuchen, dass es zum Beispiel mir verraten kann, wie lang der Benutzername ist und wie lang das Passwort ist. Dieses Tool wurde leider nicht mehr weiterentwickelt, weil laut der alten Manpage it is far too evil already. Dann TCP Kill ist ein einfacher Reset-Daemon. TCP Nice ist ein sehr nettes Tool, wenn man Familienmitglieder hat, die saugen wollen aus einer Internetverbindung und man selber auch. Das tut nichts anderes, als mit diversen Methoden versuchen, zum Beispiel MTU runterzusetzen. Und da kann man eine Verbindung sehr, sehr stark verlangsamen. Und dieses TCP Nice akzeptiert die ganz normalen Pickup-Expressions, wie auch zum Beispiel TCP Dump. Also kann man sagen, der Rechner von meiner Schwester, der wird jetzt geshaped. Das ist quasi aktives Shaping. URL-Snarf liest URLs mit, die aufgerufen werden. Das Web-Man-in-the-Middle ist ein Tool, um HTTPS-Verbindungen, Man-in-the-Middle, also eine Man-in-the-Middle-Attack zu machen. Und das WebSpy ist auch was Nettes, das werde ich mal weiterentwickeln. Das ist ein Tool, das liest die URLs mit und übermittelt URLs, die aufgerufen werden, direkt an einen Netscape, der läuft. Das heißt, wenn jetzt meine Schwester in meinem Netzwerk zu Hause gerade bei eBay was kauft und ich habe diesen Netscape und das WebSpy laufen, dann kann ich mitsurfen, ohne dass sie es merkt. Das ist sehr praktisch, funktioniert aber leider nicht immer, weil diese Verbindung zum Netscape-Client ist nicht wirklich ausgereift. Also ich werde dann mal versuchen, das auf einer Proxy-Basis zu implementieren, mal schauen. So, was wir jetzt zeigen können, ist zum Beispiel das DNS-Proof. Also wir sind immer noch in der Situation, dass wir den Client und Server beides gespooft haben, also sämtlichen Traffic sehen, der vom Client in den Server geht.
Durch den Switch.
Durch den Switch, ganz genau. So, wir haben eine kleine Zone aufgesetzt. Bitte? So, also ich habe jetzt, wir haben eine Zone aufgesetzt, unser 1.1 ist gleichzeitig ein Nameserver für die Zone fuckup.net und der Return für den fuckup.net returnt da seine eigene IP, also die 1.1. So, wenn ich jetzt hier ein DNS-Spoof starte, das DNS-Spoof hat die nette Eigenschaft, wenn man es einfach so startet, lenkt es alle durchgehenden DNS-Requests auf die eigene IP um. Also in diesem Fall, ich habe hier die 1.3 auf meinem Angreifer. Wenn ich das DNS-Spoof jetzt starte, dann müssten alle Pakete, die als DNS-Requests, die hier durchgehen, müssten mit einem Paket beantwortet werden, was immer die eigene IP hier zurückgibt. Ups. Ich nehme hier gerade mal den Schutz raus, dass ich mich selber auch abspoofe. Wenn ich jetzt diesen Ping-Request nochmal mache, dann sieht man, die IP hat sich geändert von 1.1 auf 1.3, weil jetzt nicht mehr der originale Name-Server, sondern mein eigener Angreifer antwortet. So, das können wir auch machen auf dem Client. Machen wir das große Fenster wieder. Wir schalten jetzt mal um. Also ich habe den DNS-Spoof noch laufen. Ups. So, wir befinden uns hier auf dem Client und ich mache den DNS-Proof jetzt aus, der NS-Lookup in dem Host, in dem Ping oder so. Ah, okay, wir müssen ihn eben in die Resolve-Conf eintragen noch. Müsste eigentlich auch so funktionieren, aber... Okay, also wir werden versuchen, das gleich noch zu machen mit dem Web-Man-in-the-Middle-Attack, also dass wir haben ein Formular vorbereitet, wo die Kreditkartennummer eingegeben werden kann, das Ganze über eine SSL-Verbindung mitlesen. So, wir sehen jetzt da, das ist die originale Antwort, die 1.1 ist der Server. So, wenn ich jetzt mein DNS-Proof starte, dann müsste dafür eigentlich die 1.3 rauskommen und da ist sie genau. Jetzt habe ich also einen DNS-Proof gemacht, so. Wenn er sich jetzt versucht, per SSH einzuloggen, dann kann ich das Ganze mit diesem netten Tool SSH Man in the Middle, kann ich das unterbinden und mitlesen, beziehungsweise ich relaye für ihn. Er denkt, es ist verschlüsselt, ist es aber gar nicht. So, wenn er jetzt also SSH-Fucker.net machen würde, dann kommt er zu meiner IP. Das können wir jetzt mal eben machen. Er loggt sich jetzt hier ganz normal mit SSH ein und ich schalte wieder um auf den Angreifer.
Nächstes Jahr bringen wir so einen Umschalter mit.
Ja, wenn euch nicht zu sehr verwirrt. Okay. Dann hole ich mir jetzt von da einen X-Term. Hast du einen Rechner, einen User angelegt, den ich nehmen kann? Passwort root. Dann nehmen wir mach mal Ja, okay. Nee, ist okay. Okay, wir probieren das gerade mal. Connection refused. Also es läuft jetzt hier merkwürdigerweise auf unserem Client kein SSHD.
Wir haben ja keinen SSH-Server drauf.
Macht nichts. So, okay, wir haben jetzt hier einen X-Term. Das ist praktischerweise gerade mit einem schwarzen Hintergrund. Das ist jetzt unser Client. So, das DNS-Proof läuft, das Proofing läuft. Und wenn wir jetzt auf unserem Client SSH, also ich muss das SSH-Man in the Middle noch starten. So, er möchte hier den Host wissen. Achso. Okay, er möchte noch den Host wissen. Das müsste die 1.4 sein als Client. Nein, die 1. So, er relate jetzt hier, also ich habe den lokalen SSH hier runtergefahren. Mein SSH Man in the Middle lauscht jetzt auf Port 22 und relate zu 1.1, also unserem Server. So, wenn ich jetzt hier vom Client aus eine SSH-Verbindung mache, zu fucker.net, was ja eigentlich zu mir jetzt gespoofed wird, dann müsste das eigentlich durch meinen SSH-Man-in-the-Middle durchgehen. Ich habe jetzt hier hoffentlich kein Zertifikat eingetragen, dass er erst meckert. Ne, es tut sich noch nichts. Also mein DNS-Buch funktioniert. Ne? Das hat jetzt noch nicht funktioniert. Ah, da kommt was. Also auch dieses Tool ist nur für SSH1 geschrieben. So. Okay, ich habe jetzt das Zertifikat nicht und da steht auch schon hier, steht auch schon meine IP, nämlich die 1.3, das ist dieses Angreifers. Wenn ich das akzeptiere, genau da ist schon mein Key Exchange, okay. Dann habe ich mich jetzt eingeloggt, aber über meinen Angreifer. Also ich habe jetzt da zum Beispiel den Benutzernamen und das Passwort schon. Und so kann man halt auch noch kompliziertere Szenarien erstellen, wie zum Beispiel, dass man das nicht über DNS-Proof macht, sondern über eine Port-Umleitung zum Beispiel. Dass ich sage, alle Pakete mit dem Destination-Port 22 werden bei mir auf lokalen Port 2022 geleitet und da lauscht dann der SSH-Man in the Middle. So, wenn ich jetzt hier irgendwas mache, müsste das eigentlich auch... Ja, da, die Passwörter interessieren ihn. So, okay, da ist meine Connection wieder weg. So, was wir jetzt noch zeigen können... ist das Webman in the Middle, das müsste auch gerade noch reichen von der Zeit her. Ich habe jetzt also was vorbereitet, und zwar... Bitte? Wir haben 2 Stunden? Ja. Ah, wir haben 2 Stunden, ja, wunderbar. Okay.
Haben wir 2 Stunden?
Ja. Ja, es kommt eh gerade nichts Wichtiges. Ich starte hier nur auf dem Client per Weiterleitung den Conqueror, also einfach irgendeinen Browser. Der hat sich jetzt... Der kann kein SSL. Welcher Client kann der SSL? Mozilla? Nimm Opera. Okay, dann nehmen wir Opera. Okay, das ist also jetzt hier der Opera. Der zeigt hier ganz die Seite an, die er gecached hat. Und wenn ich jetzt hier mal die Seite fucker.net aufrufe, dann haben wir ein Formular vorbereitet. Achso, jetzt hat er hier... ich sollte das DNS-Proof ausmachen. Na, muss man neu starten. Genau, hier ist eine Seite, die liegt einfach auf unserem ganz normalen Server. Und wir werden jetzt aufgefordert, die Kreditkartennummer einzugeben. Wenn wir das jetzt tun, dann returnt das Formular einfach nur die Eingabe. So, das ist jetzt als Demonstration gedacht. Okay, jetzt kann ich natürlich, wenn ich meinen Opera wieder zumache und den DNS-Proof wieder anmache, kann ich mit meinem Webman in the Middle, das ist ein Programm, was auch direkt, das generiert mir auch direkt den SSL-Key mit, den es als den es dann verwendet. Da gibt es jetzt bestimmte Sachen, die für das SSL-Zertifikat von Nutzen sind. Was mich jetzt hier gerade nur interessiert, ist hier der Common Name. So, okay. Der Man in the Middle ist jetzt gestartet. Also wenn ich jetzt hier meinen Opera starte mit https://fuckup.net, dann fordert er mich auf, ein Zertifikat hier zu bestätigen. Und das ist natürlich hier, das habe ich eben generiert. Das sind die Standardeinstellungen einfach. Wenn ich es jetzt akzeptiere, dann müsste hier auch gleich, ja, da geht jetzt jede Menge. So, wenn ich jetzt hier wieder meine Kreditkarten eingebe, das wird jetzt relayed über meinen Server, dann müsste jetzt eigentlich auch gleich hier das auftauchen. Na, es kommt noch keine Antwort. Was macht der Opera denn hier? Also wir haben gestern rausgefunden, dass der Opera bei jedem Request, den ich hier eingebe, irgendetwas postet auf irgendeine Seite von Opera selber. Das müsste man vielleicht mal näher untersuchen. Ich mache mal den Debug an. Und wenn ich jetzt hier die Seite nochmal reloade, ja, man sieht hier jede Menge, was er macht. Und da war gestern auch, waren da einiges an der, also Opera postet irgendwelches obskures XML an irgendeinen Host von Opera selber. Also ich weiß auch nicht, warum er jetzt hier so viele Connections macht. Okay. Wir probieren es einfach nochmal. Na? Nee, also normal kann ich hier in diesem Fenster auf meinem Angreifer auch die Kreditkartennummer im Prinzip, also auch alles, was er postet und alle Seiten, die er aufruft, kann ich mitlesen. Ja, also er sagt mir jetzt hier eine New Connection. Das hatten wir gestern auch schon mal. Ich vermute, es ist der Vorführeffekt. Okay. So. Ja, ich beende das dann hier mal. Okay. Was dann halt noch interessant ist, sind so Sachen wie URL-Snarf. Damit kann man da auch, also dieses URL-Snarf, ich mache den S-Proof jetzt aus. Das URL-Snarf hat den Vorteil, es schmeißt das Zeug gleich raus als Apache-Log, was man mit dem Webalizer verarbeiten könnte. Also könnte man jetzt auf einem Firmennetzwerk oder so, könnte man das Ding laufen lassen und könnte nachher diesen Output verarbeiten und könnte sehen, welche Seiten bei Mitarbeitern besonders beliebt sind. So, wenn ich jetzt hier meinen Opera nochmal aufmache. Ja genau, das ist übrigens das Originalzertifikat. Das möchten wir jetzt aber nicht. Und wenn ich jetzt hier Moment. Dann hat er hier noch nichts. Ja, hier hat er jetzt den Request mitgelesen. Und das ist genau das Format des Apache Common Log, was man dann auch wunderbar weiterverarbeiten könnte. Okay. So. Und wenn ich jetzt, habe ich den Netscape. Okay. Das waren diese Tools.
Das SSH-Show?
Genau, das SSH-Show, das machen wir jetzt auch noch. Ich DNS-proofe wieder und möchte jetzt mal das SSH-Show zeigen. Das ist diese SSH-Protokollanalyse. Also ich sniffe SSH-Traffic mit. Ach, da brauche ich den noch nicht mal zu. Ich sniffe SSH-Traffic mit und kann darüber schon einiges sagen. So. Ich habe das SSH-Show jetzt an. Und das funktioniert nur mit SSH1-Verbindungen. Also ich logge mich jetzt vom Client auf den Server ein und mein Angreifer hier liest es mit. So, ach ja, okay. Da müssen wir das wieder rausnehmen, das hat sich natürlich geändert. So, ich möchte den Fingerprint bestätigen, möchte mich einloggen mit dem Passwort Secret und habe Hack the Planet. Und er hat hier zum Beispiel jetzt gesagt, es ist halt Protokoll 1, das war die erste Verbindung, da hat er das Zertifikat angemeckert. Und da hat er zum Beispiel hier geraten, dass der Benutzername 6 Zeichen lang ist und Victim ist 6 Zeichen. Also er hat jetzt hier auch gesagt, er vermutet, dass das Passwort 32 ist, aber da ist was hinten dran gefügt. Und so kann man schon einiges machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel LS angebe, mir hier diese, den Directory Listing sagt, dann sagt er zum Beispiel, guess a command line of 2 characters. Also man kann zum Beispiel schon mal sagen, obwohl ich nur den encrypteten Traffic habe, dass das Kommando 2 Zeichen lang gewesen sein muss.
Ach, zum Hintergrund mal, das ist nicht wie bei Telnet, wo man eine Taste drückt und da wird genau ein Zeichen übertragen, sondern da wird unter Umständen mehr übertragen.
Wir können nochmal den TCP-Dump hier nochmal anschmeißen. Wie kriege ich den? Okay. So, wenn ich jetzt hier nochmal das LS mache, dann sieht man, da ist zwar jetzt einiges gelaufen, aber erstmal ist es encrypted, was bei SSH ja auch so sein sollte. Das kann man natürlich nicht gleichzeitig machen. Nee. Naja, jedenfalls, also man kann schon anhand der, ja, das ist jetzt hier 3 Characters, da hat er sich einmal vertan. Wenn ich jetzt hier ein längeres Kommando mache, su- zum Beispiel, dann sagt er hier 4 Characters und das stimmt auch alles. Also man kann anhand dieses verschlüsselten Traffics schon einiges über diese Verbindung sagen und das, was da drüber läuft. So. Da trifft man nicht drauf, scheiße. Okay. So, wir hatten gestern noch angefangen, das vorzubereiten für das Mails-Nav. Allerdings weiß ich jetzt noch nicht, ob das funktioniert. Okay. ja, genau. Also wir haben, also diese ganzen Tools sind relativ praktisch. Allerdings nervt es, wenn man das immer mit Hand machen muss. Und auch dieses Abspoofen, was jetzt hier noch läuft. Man muss immer diese 2 Verbindungen starten, damit man beide Seiten hat. Man muss den Client und den Server abspoofen. Und es gibt ein sehr nettes Tool, was ich jetzt noch vorstellen möchte. Das ist EtherCap. Das ist ein Tool, was fast alles automatisch macht. So, der Client macht jetzt zurzeit gar nichts. Genau, hier ist natürlich meine Verbindung verloren gegangen. Weil das Abspoofing natürlich weg ist. Okay. So, also wenn ich jetzt hier einen Client abspoofen möchte, also zunächst mal macht das EtherCap einen ARP-Broadcast und versucht, alle Hosts rauszukriegen, die gerade in diesem lokalen Subnetz angeschlossen sind. Er hat jetzt hier 3 Hostnames. Kann man das lesen? Okay, gut. Er hat jetzt 3 Hostnames. Die 3 bin ich selber, die 1 ist der Server und die 4 ist der Client. So, wenn ich jetzt hier alle Verbindungen, die über oder zum Server gehen, spoofen möchte, dann reicht es mir einfach, wenn ich das Ding markiere mit Return und A drücke. Und schon ist das ganze Spoofing getan. Mehr muss man nicht machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Telnet-Verbindung zum Server hinmache, vom Client aus, dann wird das hier sofort angezeigt. Da ist jetzt auch, das ist wieder silent, weil jetzt nichts tut. Jetzt loggt Bastian sich mal eben ein. Und da ist jetzt wieder, da ist Traffic. Ich kann mir das auch anzeigen lassen. Password Secret. Und da ist dann die Verbindung. Und was viel interessanter ist, ich kann auch da jetzt ganz einfach mal eben Characters injecten. Und das hat er auf dem Client jetzt auch gemacht.
Also das ist Hijacking, also einfacher geht schon fast gar nicht mehr. Ne? Man sieht, die Verbindung kann direkt einfach reinschreiben, was man möchte. Und
also genau, also was jetzt noch zu erwähnen wäre, dass er hier unten auch sagt, 12 Characters injected. Also dieser EtherCap schreibt jetzt die Pakete mit den Acknowledge- und TCP-Sequenznummern so um, dass es passt. Sobald ich diesen EtherCap jetzt beende, wird diese Verbindung sowieso tot sein, weil es nicht mehr passt. Die Server und Client verstehen sich nicht mehr, die sind desynchronisiert. So, und das natürlich, was ich auch machen kann, einfach mit K eine Verbindung killen und tschüss. Das geht sehr einfach. Was auch noch sehr interessant ist, für wenn man in ein unbekanntes LAN kommt, ja, da sagt er mir jetzt hier auch, dass TCP-Connections resettet werden, weil er eben da umgeschreiben musste, weil ich Characters injected habe. So, und wenn ich jetzt hier in einem unbekannten LAN bin, ich kann ihn auch so starten, mit -z, dass er keinen Broadcast am Anfang macht und dann habe ich halt nur meine eigene IP. Wenn ich jetzt möglichst viel über dieses LAN wissen möchte, das EtherCap hat einen ziemlich guten passiven Modus mit O. Ich lese einfach alle Pakete, die ich kriege, mit und sehe dann auch, nachher zeigt er mir an, alle IPs, die lokal sind, er sucht mir den Gateway raus, er macht passives OS-Fingerprinting, er sagt mir genau, das ist ein Linux, das ist ein Windows oder ziemlich genau. Und was auch nicht schlecht ist, er sagt mir gleich die offenen Ports, die er mitkriegt. Wenn also irgendwo ein Webserver läuft, das kriege ich mit. Wenn ich jetzt, das kann ich jetzt hier nicht so gut vorfinden, weil das hier angeswitcht ist.
Man muss dazu sagen, das ist ein passiver Angriff und das ist der Vorteil gegenüber einem aktiven Angriff, dass die anderen kriegen das nicht mit, dass er das mitkriegt.
So, wenn ich jetzt einfach mal einen, ich nehme mir jetzt einfach hier mal meinen Galleon her und gehe auf die Seite fuckup.net. Das ist jetzt zwar hier der Angreifer selber, aber zum Beispiel in dem WLAN kann ich ja sowieso alles mitlesen. Das ist jetzt hier geswitcht, das müsste ich also nochmal spoofen, das ist jetzt so umständlich. Und wenn ich jetzt, ups. Okay. Also ich sehe jetzt, ich habe jetzt hier was aufgerufen, er hat jetzt hier gesehen, aha, das sind zwei Rechner, die 1.1 und die 1.3. Das sind beides irgendwelche Linuxe zwischen 2.4.0 und 2.4.18. Wenn ich jetzt hier Return drücke, sieht man zum Beispiel hier auf dem Server ist OpenPorts, www.openports.domain. Das hat er hier schon erkannt. Und so kann man, oder zum Beispiel hier den Netzwerkadapter kann er sehen, dann hat man einen Fingerprint von dem Host hier noch. Genau, der Hersteller ist hier, das vom Netzwerkadapter. Und man kann halt schon einiges drüber sehen. Und wenn man das jetzt hier eine halbe Stunde was im WLAN mitlaufen lässt, dann sieht man schon, wo die FTP-Server sind. Man sieht hier auch, was er hier auch anzeigt, ist jetzt, das ist ein Spezialmodul für den Apache bzw. für den HTTP-Server, dass er hier den anzeigt, den Version-String vom FTP-Server, vom HTTP-Server. So, jetzt gibt es hier noch diverse Tools, die man zusätzlich einstellen kann. Und es gibt da noch jede Menge andere Tools im Netz, die man dazu findet. Man kann jetzt noch jede Menge Plugins aktivieren für das Ethercap, die da direkt reingreifen. Zum Beispiel dieses Lurker-Plugin, das schaut nach, ob es da vielleicht noch einen anderen Ethercap im Netz gibt. Also ich habe das gestern Abend im WLAN mal laufen lassen. Ich sage da jetzt nichts zu. Es gibt nette Sachen, zum Beispiel gibt es hier dieses Phantom-Plugin. Das ist genau das, was ich eben mit dem DNS-Proof gemacht habe. Das tut nichts anderes als einfach eine vordefinierte Datei DNS-Proofen. Also wenn ich jetzt hier, was war das? www.ethercap.org. Das kann er natürlich nicht auflösen, weil der DNS-Server das nicht kennt. Wenn ich jetzt allerdings diesen Spoofer hier anmache, na, wo ist er? So, wenn ich den Spoofer anmache, na, dann müsste er eigentlich, wo? Da. Da ist das Phantom-Plugin. So, jetzt tut er DNS-Proofen, und zwar holt er sich das aus dieser Datei. Da ist eingetragen, dass hier das ethercap.org auf 127.0.1 und das fuckup.net soll auf 1.2.3.4 gespooft werden. Und wenn ich jetzt hier, das Plugin ist also aktiviert, wenn ich jetzt hier fuckup.net pinge, okay, er hat den Schutz noch drin, dass ich lokal hier nicht gespooft werde. Gut, das müsste man dann noch ausstellen. Also im Normalfall, wenn ich jetzt das vom Client aus mache, dann müsste er mir auch das auch spoofen. Entsprechend. So, und es gibt noch jede Menge andere nette Plugins. Zum Beispiel das Triton ist nochmal ein Plugin, um den Gateway zu finden. Also wenn man irgendwo schon am Wardriven ist und kennt das LAN nicht und kennt den Gateway nicht, hat kein DHCP zur Verfügung, dann schmeißt man das Ding hier an und der sagt mir direkt den Gateway. Oder was auch nett ist, zum Beispiel hier, da sagt mir hier die Windows Names, also wenn ich irgendwelche Samba-Büchsen im Netz habe, Banshee Killed. Oder hier das ARP-COP ist auch nett. Das sagt mir, wenn jemand anders hier anfängt zu ARP-spoofen. Was auch noch ganz nett war, Moment, wo ist es jetzt? Ja, hier, da das saugt mir alle Files, die per HTTP vorbeifliegen, in ein Verzeichnis. Also wenn jemand Pornobilder saugt, kann man die gleich mitschreiben. Und was auch noch nett war, ich finde es gerade nicht, ich bin blind. Es gab noch ein Plugin, dass mir einen Host, genau hier, das Leech-Plugin, das isoliert mir einen Host vom LAN. Das heißt, wenn ich jetzt einen Client habe und nicht mehr möchte, dass dieser Client irgendwelche Verbindungen nach außen macht, dann spoofe ich den ganzen Rest auf eine nicht existierende Mac und die finden dann den Client nicht mehr. Und der Client kann auch nichts mehr machen, weil er zwar raussenden kann, aber keine Response-Pakete findet.
Okay, haben wir jetzt? Ich weiß, kann der nicht auch HTTPS?
Ja, kann er auch, das ist aber komplizierter hiermit. Oder hier, dass man einfach mit den entsprechenden Switch oder das entsprechende LAN mit irgendwelchen wilden MAC-Adressen broadcastet. Das ist auch sehr praktisch manchmal. Okay, ja, dann gibt es noch einen einfachen einen Reset-Daemon und so weiter auch noch. Und dieses Ethercap, das kann auch noch mehr. Wir haben noch einige andere Optionen. Wir können zum Beispiel einfach nur sniffen, dass er einfach Verbindungen mitschreibt. Wir können per MAC-Adresse sniffen. Wir können nur Poisoning machen. Ja, ich möchte diesen hier rechts mit Poisonen. Das bin ich selber. Das macht natürlich nicht so viel Sinn. Also das Ethercap ist eigentlich ein sehr nettes Programm und es gibt auch einen nicht interaktiven Modus, mit dem man das einfach von der Konsole aus machen kann. Also ich möchte jetzt diesen hier poisonen, genau. Jetzt ist dieses hier, das ist jetzt, er poisont zwar jetzt den Server, schreibt aber selber nichts mit. Kann man auch mal gebrauchen. Oh ja, da, wir haben eine Frage. Moment.
Mikrofon.
Das Mikro.
Ist an. Wie ist es mit den Plugins? Sind die drin oder muss man sich die selber runterladen?
Also ich kann das jetzt nur sagen, vom Debian her, es gibt zwei Pakete beim Debian, einmal das EtherCAP selber und einmal das EtherCAP Plugins.
Okay, also eher runterladen.
Ja, also es gibt auch im Netz noch, ja genau, hier sind zwei Pakete, also EtherCAP und EtherCAP Plugins. Und es gibt auch im Netz auch so auf verschiedenen anderen Seiten noch verschiedene andere nette Plugins, wie zum Beispiel dieses SSH Man in the Middle, da gibt es auch ein Plugin für, soweit ich weiß.
Okay, danke. Ja.
Weitere Fragen?
Ich hätte noch eine Frage zu dem SSH-Man in the Middle, und zwar, ihr musstet ja vorhin angeben, auf welchen Host ihr dann relayen wollt. Kann man das auch dynamisch machen, dass man einfach sagt, ich lese jetzt raus, wo will der in Wirklichkeit hin, und dahin relay ich dann auch?
Also soweit ich weiß, geht das mit diesem SSH-Man in the Middle hier nicht. Allerdings hat der Autor dieser DSNIF-Programme hat auch irgendwann gesagt, ich mache das jetzt nicht weiter, weil es ist viel zu böse, da kann man viel zu viel Müll mitmachen. Zum Beispiel gibt es diese SSH-Traffic-Analyse, da gab es irgendwo auch ein Paper für SSH2. Das hat aber niemand mehr implementiert, weil das eben so böse ist, weil da man da ziemlich viel Müll mitmachen könnte.
Also technisch wäre es möglich, aber das Programm kann es nicht.
Also ich denke, technisch wäre es möglich, zumindest das SSH-Relayen, weil ich kann ja halt sehen, wo der hin will, zu welcher IP der hin will und könnte dann dahin relayen. Also es müsste möglich sein.
Okay.
Sonst noch weitere Fragen? Da ist noch eine.
Kannst du nochmal den Unterschied erklären zwischen der geswitchten und der ungeswitchten Umgebung? Also was man da anders boofen muss? Das habe ich nicht so ganz verstanden.
Ja, kann ich machen. Und zwar, wenn ich jetzt hier den Switch habe, dann sehe ich, im Normalfall merkt sich der Switch die MAC-Adressen von den entsprechenden Rechnern, die dranhängen, und sieht zu, dass diese Verbindungen, die für diese Rechner bestimmt sind, auch wirklich nur dahergehen. Das heißt, wenn ein ARP-Paket im Switch ankommt mit einem bestimmten Ziel-MAC, dann wird das nur auf dem Port rausgeschmissen, wo diese Ziel-MAC auch wirklich dranhängt. Kennt er die nicht, schmeißt das auf allen raus. Und bei einem Hub ist es so, dass da grundsätzlich auf allen Ports alles rausgeschmissen wird. Das ist eigentlich, Switching bietet keinen Schutz, das haben wir jetzt gesehen. Und selbst wenn man nur einen Hub hat, also das EtherCAP halt auch einfach, man kann auch einfach Characters injecten oder auch Verbindungen mitlesen, wenn man einen Hub hat, das einfach nur so. Dafür hat EtherCAP, ich benutze halt immer diesen Spoof-Modus, weil ich meistens in geschwitzten Umgebungen hänge. Aber es gibt halt auch einfach einen Modus, wo man einfach nur switcht. Mit einem Blödsinn, wo man einfach nur snifft. Das ist dieser hier. Das würde jetzt einfach nur alles mitsniffen und was jetzt halt vorbeifliegt. Und in diesem Falle fliegt nichts vorbei, weil wir halt einen Switch haben. Ist die Frage damit beantwortet, oder?
Upcache-Poisoning. Okay.
Ja, also wir müssten, bei einem Hub fällt das natürlich raus, wir müssten da kein Upcache-Poisoning betreiben, sondern es würde einfach so bei uns vorbeifliegen. Okay. Weitere Fragen bisher?
Nee, bisher nicht. Also wir haben uns irgendwie ziemlich, wir hätten uns gar nicht so beeilen brauchen, glaube ich.
Ja, also wir hätten uns, glaube ich, gar nicht so beeilen brauchen. Sollen wir nochmal irgendwas vorführen? Oder da ist noch eine Frage?
Kannst du auch irgendwas machen, wenn der Switch die MAC-Adressen fest eingestellt hat?
Ja, ich kann mich an einen anderen Port anklemmen, aber softwaremäßig ist das sehr schwierig, sei denn der Switch hat irgendwo eine Lücke.
Also man kann in dem Fall zum Beispiel dann nicht mit ARP-Spoofing arbeiten, sondern mit ICMP-Redirection. Das wollten wir eigentlich vorführen, bloß das Tool, was ich da mal programmiert habe, funktioniert irgendwie nicht auf diesen Rechnern. Du kannst es nochmal probieren. Also bei mir zu Hause auf einem Debian-PC hat es funktioniert. Irgendwie verweigert er sich gerade, irgendwelche Pakete zu schicken. Also mit ICMP Redirection, hatte ich den Vortrag vorhin auch schon angesprochen, heißt, ich gebe mich als der Gateway aus und setze einem Client eine neue Route für ein bestimmtes Ziel. Und dazu brauche ich die Pakete nicht lesen zu können. Also ich kann auch an einem Switch, wo die MAC-Adressen fest eingestellt sind.
Es funktioniert jetzt.
Cool. Also, das heißt, wir könnten das theoretisch mal ausprobieren. Es ist ja wirklich komisch, dass das jetzt geht. Also. Ja, warte mal, jetzt müssen wir mal überlegen, was. Da müssten wir mal beim Client.
Ich hole mir nochmal eine X-Term von da. Ah,
nein. Also, das ist jetzt ganz spontan. Also, wir haben es gestern irgendwie stundenlang versucht, aber da ging es nicht und jetzt geht es doch. Wir werden jetzt mal versuchen, bei dem Client eine Route zu setzen. Kannst du mal.
So, Da haben wir den Client wieder. Okay, möchtest du selber?
Nee, mach du mal. Okay. Kennst du besser aus mit Linux.
Den brauchen wir jetzt nicht mehr.
So, einfach nur mal, um auszuprobieren.
So, okay.
Das ist der Client?
Das ist der Server.
Der Server. Nee, gehen wir auf den Client.
Okay, hier sind wir jetzt auf dem Client.
Und guck mal die Routing-Tabelle an. So, und jetzt müssten wir mal gucken, kannst du eine Route für irgendein spezielles Ziel einfach setzen?
Ja.
Also einfach eine Host-Route, genau.
Nach 1.1?
Also, es ist egal, irgendeine Route halt für irgendwas.
Okay.
Braucht nicht existent zu sein. Es geht ja nur darum, diese Route dann zu ändern.
So, ich habe jetzt eine Route gelegt zu dem Rechner 1.1. Der geht über den Angreifer. Das wäre jetzt hier von Hand.
So, genau. Und jetzt wollen wir versuchen, diese Route mal zu ändern. Und starten mal dieses Tool. Da gab es auch noch sogar eine GUI-Variante, ne?
Ah.
Genau. So, und da tragen wir ein. Das Ziel des Angriffs ist der Client, für den wir die Route setzen wollen. Der alte Gateway war die 3.
War die 3,
die
genau.
3.
Das kann man hier auch nochmal da. Also der alte Gateway ist, also diese Zeile ist relevant. Der alte Gateway ist die 1.3 und wir wollen ihn jetzt mal auf 1.5 ändern.
Und da, hast du noch einen TCP-Dump irgendwo, dass wir das Paket sehen können?
Ist falsch hier, 4. Ja, kann man machen. So.
Jetzt wollen wir mal gucken, ob es funktioniert.
Ah, okay, das hatten wir gestern auch.
Ja, also es geht anscheinend doch nicht.
Ich versuche es nochmal von Hand, aber...
Aber irgendwie, was waren jetzt? Eben ging's doch.
Ja, eben ging's.
Also der würde im Prinzip dann so eine Redirection-Nachricht, so eine ICMP 5 oder so ist das, losschicken und jetzt dem Client eine neue Route setzen in seinem Routing-Cache. Und damit bräuchten wir halt, könnten wir in einer geswitchten Umgebung, wo die MAC-Adressen fest eingetragen sind, halt auch neue Routen definieren für irgendwas. Ja, also funktioniert leider jetzt nicht, da können wir erst nichts machen.
Okay, dann müssen wir das
zeigen. Ja. Irgendwelche Fragen noch weiter? Also wir sind ein bisschen sehr eilig gewesen, jetzt werden wir uns mehr Zeit lassen können. Deshalb haben wir jetzt Zeit, irgendwelche... Da vorne ist eine Frage, hier vorne, hier ganz vorne.
Strom? Ich brauche ganz dringend Strom. Oh. Ja, warte, ich nehme hier den von dem hier. Ich nehme von dem hier. Das passt schon.
Ja, funktioniert das bei so ganz normalen Einwählports, bei T-Online oder so? Oder ist es...
Könnt ihr mal ein bisschen stiller halten hier? Ich kann die Frage gar nicht verstehen.
Funktionieren die ganzen Angriffe bei so T-Online-Einwählverbindungen auch oder ist es bloß für ein lokales Netzwerk?
Das hängt immer davon ab, an was für einen Router du gerätst. Also es gibt halt Router bei T-Online auch, die zum Beispiel Pakete mit gefakter Source-IP nicht durchlassen. Man muss sich auch immer überlegen, dieses ist jetzt, welches OSI-Level?
2.
Also wir sind jetzt auf dem OSI-Level 2 mit unserem Router verbunden. Das heißt, wir sind lokal, hängen physikalisch direkt aneinander. Wenn da jetzt ein Level-3-Router zwischen ist, dann bringt mir das ganze ARP-Cache-Poisoning nichts mehr. Weil dann sind wir erst eine Ebene höher, der Router routet das und dabei gehen uns meine ARP-Informationen verloren.
Okay.
Zu diesem ICMP-Redirector könnte man vielleicht noch erzählen, ich habe das mal bei uns in der Firma ausprobiert und einen einzigen Rechner umgelenkt. Also einen neuen Standard-Gateway auf meinen Rechner gesetzt und ich hänge an einem Switch und ich kann mir nicht erklären, ich konnte auf einmal sämtliche Verbindungen mitlesen. Ich hatte dann zuerst gedacht, so ups, das ist ein Broadcast oder so, mein Rechner hat jetzt ein bisschen viel zu tun. Dem war aber nicht so, der hat nur bei dem einen einzigen Rechner den Standard-Gateway umgestellt, trotzdem konnte ich sämtlichen Traffic mitlesen. Also eine Erklärung habe ich dafür nicht, aber vielleicht so als Erfahrung.
Ja, ich habe da vorne war noch eine Frage.
Die meisten Sachen sind ja jetzt doch ziemlich auffällig, oder? Also jetzt das mit dem ARP-Broadcast an alle, das kann ja jeder, der mal einen Sniffer laufen hat, einfach mitlesen und sieht dann, dass da irgendwer im Netzwerk rumfuscht, oder?
Ja klar, also wenn ich jetzt alle paar Sekunden irgendwie A-Paket rauspuste, dann brauche ich nur mitsniffen und sehe, dass da irgendwie was abgeht. Das ist bei dem ICMP Redirector vielleicht ein bisschen schöner gelöst, weil der schickt einmal ein Paket raus und ich habe jetzt so mitgekriegt, so alle 10 Minuten stellt so ein Windows 98 System dann die Route wieder um. Das heißt, man muss alle 10 Minuten halt irgendwie ein einziges Paket rausschicken. Das ist nicht ganz so auffällig wie jetzt Upswooping.
Und wie kann man sich dann noch so schützen, außer dass man es halt sieht, dass da jemand was macht? Also habt ihr eben ja so angedeutet, aber so praktisch, wie man das lösen kann.
Also bei dem ICMP Redirection kann man das natürlich unter Linux zumindest, ich weiß nicht, wie das unter Windows ist, unter Linux kann man das in seinem Kernel deaktivieren, dass man diese Redirection-Pakete einfach nicht annehmen möchte. Ob das bei Windows so möglich ist, wage ich zu bezweifeln. Weiß ich nicht, also habe ich auch keine Erfahrung.
Ich glaube, ja, und das, wenn man jetzt gegen Upspoofing sich schützen möchte, ist am einfachsten, die wichtigsten Rechner, wie zum Beispiel der Gateway, das hing gestern auch als Schild vom NOC aus, wie man das macht, für das WLAN, dass man die IP-Adressen von dem Gateway sich direkt selber einträgt, fest.
Obwohl, vorhin in dem Vortrag hat jemand gesagt, ich weiß nicht, ob der hier ist, dass das überhaupt nichts bringen würde mit diesem statischen Eintragen. Man könnte die trotzdem überschreiben. Also das kam vorhin ein Einwand im Vortrag.
Okay, also das ist jetzt, das Driftnet habe ich leider jetzt auch noch nicht installiert.
Da hinten war auch noch eine...
Sonst hätte man das auch nicht zeigen können, also...
Da vorne war, glaube ich, noch eine Wortmeldung.
Ja, das Redirection, das funktioniert jetzt auch auf Layer 3, also quasi zum Beispiel im T-Online-Netz und so weiter.
Theoretisch, also man könnte theoretisch mit so einem ICMP-Redirect auch von außen, also ganz theoretisch jetzt ein Netz aufmachen, wenn der Router es durchlassen würde. Ne? Also du könntest jetzt versuchen, von außen irgendwie irgendeinem Rechner innen eine neue Route für irgendwas zu setzen, aber da ich glaube kaum, dass man heutzutage noch sowas findet, also solche offenen Netze noch findet, obwohl möglich ist alles halt. Ne?
Also ich würde es auch nicht empfehlen, das bei T-Online oder so zu probieren. Die reagieren da sehr allergisch drauf. Und es ist einem Bekannten schon mal passiert, dass er wegen einem Portscan eine Abmahnung gekriegt hat. Also es ist, naja, mit Vorsicht zu betrachten. Don't do this at home. Okay. Sonst noch Fragen da hinten?
Soweit ich weiß, kann man mit ICMP Source Quench auch verschiedene Routen setzen. Könnt ihr darüber auch mal ein bisschen was sagen?
Über ICMP Source Quench kann ich speziell nichts sagen. Ich weiß nicht, kann irgendjemand anders hier was darüber sagen?
Nicht so viele. Okay, was wir vielleicht noch zeigen können, ist das TCP NICE, also was mir Verbindungen einfach shaped. Guck mal, wir gucken mal gerade, ob wir auf dem Client irgendeine Datei finden. Gibt es da irgendeine Datei, eine große Datei? Bitte? Ja, wir gucken gerade, ob wir eine Datei finden, die wir jetzt vom Client aus saugen könnten. Bitte? Ja, das VMware-Image zum Beispiel. Wo ist das? Okay. Hast du auf deinem Rechner irgendwas? Irgendwas Großes, Kernel-Image oder so, keine Ahnung, egal. Vielleicht den Kernel-Source. Kernel-Source, gut. Na gut, also man kann das vielleicht auch, dieses TCP-Nice ist einfach ein Programm, was man startet und man gibt dem eine Expression mit. Also wenn ich jetzt alles außer mir shapen möchte, so, das würde jetzt alles, was hier durchgeht, also ich muss natürlich wieder, wenn ich in der geschwitzten Umgebung bin, muss ich entsprechend spoofen. Ansonsten, alles, was jetzt hier durchgeht und was nicht meinen Rechner betrifft, wird geshaped. Und das funktioniert sehr zuverlässig eigentlich. Der macht es über verschiedene Techniken. Der schickt ICMP-Pakete raus, dass die MTU jetzt auf einmal 68 maximal nur betragen muss. Und das verlangsamt die ganze Verbindung extrem. Also wir können auch mal einfach versuchen, das jetzt selber zu machen. So, ich versuche jetzt mal einfach, habe ich hier irgendwas drunter? Nein, habe ich nicht. Ja, ich versuche jetzt einfach den Linux-Kernel-Source mal auf den Server zu kopieren. Okay. Hast du Rsync drauf? Hast du Rsync drauf? Rsync? Ja, okay, sehr schön. So. Das Ganze mit. Das passt. So. das sind zwei zu viel. So, wenn ich das also jetzt hier rüber kopiere, ups, Doppelpunkt vergessen. Na. So, wenn ich das jetzt hier rüber kopiere, ja, ich möchte da jetzt, na. So, jetzt kopiert er mir das rüber. Und zwar mit, ja, 52 kb, 30, 60 kb pro Sekunde. Sollte er eigentlich auch anzeigen. Na. So, da genau, jetzt zeigt es mir an. 87 kb pro Sekunde, das zeigt mir hier oben das WMNet auch. Und wenn ich da jetzt, ja, er bräuchte jetzt eigentlich hier 7 Minuten 37, das ist auch relativ zuverlässig. Und genau, jetzt ist er hier volle Kanne am Shapen. So, jetzt hat er hier, ja, 90 kb, mehr kriegt er nicht. Wenn ich das jetzt hier ausmache, dürfte das radikal hochgehen. Also wir haben hier schon 700 kb pro Sekunde und das klappt also sehr gut. Und sobald ich das jetzt wieder anmache, ist vorbei. 40 kb. Ja, wir können den hier mal ausmachen. So, und bei FTP-Verbindungen, wenn ich jetzt selber nicht beteiligt bin, dürfte das Ganze noch wesentlich schöner sein, der Effekt. Also er hat jetzt hier wieder seine 45 kb pro Sekunde. Das müsste hier unten sich gleich noch aktualisieren. Ja, also es gab eine alte Version von so einem Programm, da konnte man mit minus 1 bis minus 9 auch das Level bestimmen, wie stark da geshaped wurde, aber das haben sie wohl rausgenommen. Ja, im Prinzip wäre es das von uns eigentlich gewesen, solange noch keine weiteren Fragen mehr sind.
Dankeschön.
Danke. Ja, ich dachte, es wäre nur eine Stunde.
Ja, ich habe mich auch irgendwie drauf eingestellt. Oh Gott, um 12 ist zu Ende. Weil du hast dann auch so Dampf gemacht. Also voll, ja, schnell.
Klar, natürlich.
Ich
dachte, es
wäre nur eine Stunde. Aber ich war auch begeistert, dass das so schnell ging. Dann war ich so voll am Arbeiten. Ich dachte, oh Gott, jetzt haben wir 10 Minuten noch. Wie schafft er das alles? Da hätten wir uns echt ein bisschen mehr Zeit lassen.
Ja, klar. Ja.
Beim normalen Browser, wenn der bringt dann doch, dass das Zertifikat nicht akzeptiert wird. Oder
ja, richtig. Ja.
Achso, das ist ein Zertifikat. Ja, das gibt es für Linux.
Ja, richtig, ganz genau. Also wenn ich sowieso kein offizielles Zertifikat habe, dann interessiert mich das nicht, weil ich es eh bestätigen müsste. Aber ansonsten, ja, also man muss auf jeden Fall bestätigen, weil das Zertifikat sich halt geändert hat. Weil es heißt, das kritischer, weil ich da den Fingerprint ja eintrage fest, aber SSL, also HTTPS, da ist ja das Zertifikat nicht fest. Also wenn ich jetzt heute ein Zertifikat habe und morgen ein anderes, das merke ich nicht normal. Ja, also es gibt sehr nette Tools da.
Ja.
Ja.
Moin. Das ganz Banales,
ja, klar. Das ist FVWM. Das ist FVWM, ja klar. Was denn?
Dass er rechts den Pfad anzeigt.
Das ist Z-Shell. Komm mal rum, Z-Shell hat noch mehrere Features.
Voll in seinem Gebiet, ne?
Also Z-Shell hat ziemlich geile Sachen, zum Beispiel apt-get, ja, was nehmen wir da? Apt-get install tab, dann kann ich tab drücken, jetzt macht er mir eine Liste von allen noch nicht installierten Paketen.
Halleluja.
Ja, das ist ziemlich geil. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier Ettercap, wird er mir nicht mehr, noch komplettiert er doch. Also er komplettiert auf jeden Fall erstmal die Pakete, die noch nicht installiert sind.
Hat er denn die Namen her von den Paketen?
Ja, aus dem Upcache, ganz genau. Das ist gar kein Problem, ja. Ja, und das ist ein ganz normales FVWM. Ja, ich habe das gepatcht, dass ich hier die schönen Rahmen habe. Ansonsten ist das Standard Debian-Package. Ja, das ist, glaube ich, ISVM. Kann sein. Ja, naja.
Ich fand FVWM so kompliziert, wenn du sowas hier zusammenbasteln willst, dann ist
ja, aber ich kann wirklich auch basteln, was ich möchte.
Ich habe schon,
und zwar genau so, wie ich es möchte.
Dass beide,
ja. Naja.
Ja. Er hat eine Frage zu Debian. Und warum,
dann ist die Frage, wie du dich connectest hast. Wenn du dich
erstmal nur mit natürlich SSH tracken also
hast, dann bitte zeigen, dass du das denn installierst. Wenn du den Key hast, dann liegt das auch an deinem Client. Entweder warnt er dich nur, da ist irgendeiner rumzugehen, oder er riecht es voll ab. Das hatten wir eben auch, deswegen hatten wir dann auch so No-Nose das rausgenommen.
Also auf jeden Fall. alles in der Liste drin, das weiß ich 100%. Du hast Testing. Es kann sein, dass aus Testing rausgeflogen ist. Ja, das kann passieren, wenn Pakete Release Critical Bugs haben. Der Release Cycle ist so, ich lade ein Paket hoch, das landet in Unstable. Hat es 14 Tage keinen Bug Report, der critical ist, rutscht es in Testing rein. Hat es dann einen Bug Report, der critical ist, dann fällt es aus Testing wieder raus. Deshalb ist Testing etwas gekonstant.
Ja, dass das eben nicht machst, sondern einfach sagt, ja.
Das heißt, entweder du nimmst es dir aus der Stable, aus der Woody, oder du nimmst es dir aus der Testing, aus der SIT. Aus der Unstable.
Ja, wenn ich es aus der Unstable nehme, dann zerschießt er mir auch wieder mein ganzes System und macht da.
Unstable ist erst Unstable das. Das ist halt so. Das ist genau dafür gedacht, ja. Also. Ja, bei mir auch. Also.
Ja, ich weiß mal, aber es läuft nicht sehr schön.
Ja, okay. Ja, nochmal vielen Dank, das war ein guter Vortrag. Wir
haben gestern mal drüber gesprochen, ob man mit EtherCap auch nicht.
Wir können ja mal gerade das WLAN gucken.
Ja, klatschen die endlich zu
Ende. Wenn das WLAN hier geht.
Wir können am Hunger.
Keine Fragen mehr. Okay.
Moment. Ja, ich glaube, man hätte FD0 nur sagen müssen, so, hey, wir haben 2 Stunden.
Ja, ich habe mich auch gewundert, dass wir nach einer Stunde so, ja, wir sind das eigentlich schon weg.
Also wir können einfach mal versuchen, das im WLAN zu machen, das passive Sniffen.
Ich wusste. Ah.
So.
Ich habe mich auch schon ein bisschen gewundert, dass er da durchhakt, so ein Kloppen.
IW-Config?
Ja.
Achso, für welches?
Das Wireless, ja. So, wenn ich jetzt das EtherCap starte, als mit Silent, also dass er keinen Broadcast macht. Achso, so, na? Also es müsste eigentlich aufgehen. Also im Zweifelsfall gibst du ihm einfach irgendeine komische IP.
Aber EtherView kenne ich jetzt so nicht.
So.
Aber frag gleich mal FD0. Er sollte jetzt sagen.
Oh. So, ich bin jetzt da im WLAN halt drin, habe mir irgendeine IP gegeben und gehe mal auf das passive Sniffing.
Ja,
also
aber
das
ist aber nur passiv, ne?
Ja, genau. Also jetzt ist hier, er zeigt mir hier alles an. Das ist, hier, man sieht auch schon, wo das Subnetz liegt hier, das ist 52 oder 32. Hier unten zeigt er schon an, das ist wahrscheinlich ein Windows 2000 Server. Wahrscheinlich. Oder hier macOS irgendwas. Das ist ziemlich cool eigentlich, diese passive Geschichte.
Das funktioniert aber auch wirklich nur, wenn dann auch wirklich Traffic da ist. Ne?
Ja,
wenn
klar.
Du wirklich nachts vorm WLAN stehst und da ist einfach kein Traffic und du willst rausfinden.
Ja, das kann auch aktives Fingerprinting. Das ist, geht auch. Also wenn ich mir jetzt, ich versuche jetzt gerade mal per DHCP eine IP zu kriegen, ob das wieder funktioniert. Mal schauen. Na, bis jetzt nicht. Da ist es. Okay. Jetzt habe ich eine IP. Und wenn ich jetzt irgendeinen Host fingerprinten möchte. Okay. Das war jetzt silent. Das ist eine schlechte Idee in dem Fall. Ich mache das jetzt einfach mal. Nicht dem Nock verraten, dass ich das war. Ja.
Du bist doch ein Engel.
Ja, natürlich. Ich habe auch die Mac gefaked, von daher.
Der FD0.
Ich weiß nicht. So.
Kannst du mich dann mal eben rausstellen?
Naja, er möchte auch das hier jetzt resolven. Ich lasse es jetzt einfach mal laufen, weil ich vergessen habe, es auszuschalten. Und jetzt müsste ich den Broadcast nochmal machen.
Ach so.
Ja, okay. Jetzt mit ohne resolven. Ja, gleich töten mich die Leute vom Nock.
Das ist ja ein Vorbild.
Ja, das sind Broadcast-Pings.
Vorhin sagen wir noch, wir sollen sowas nicht machen.
Ja. Okay, wir haben jetzt hier ganz viele schöne Hosts. Und wenn wir gerne wissen möchten, was das hier, der 251 für ein Betriebssystem hat, dann drücke ich F, dann macht er einen aktiven Fingerprint. Und dann hat er, ja, er hat keine Ports, die er machen kann. Schade.
Macht das eigentlich über Nmap oder?
Wir können auch mal gucken, hier die 1 war doch, glaube ich, der Router. Oder die 5, der DHCP-Server.
Ne?
Ja, bei Nmap dauert es auch länger. Ich weiß nicht, wie er es genau macht.
Nee. 42.5 war die.
Lucent, naja, also wenn das jetzt vielleicht gerade liegt es auch am WLAN, ich weiß es nicht. Also im Normalfall findet der auch relativ zuverlässig das Betriebssystem. Ja, also wenn man wieder den Passiven macht, dann hat er hier auch den nette Feature, dass er Hosts, die im lokalen Netz sind, anders markiert als Hosts, die extern sind. Also alle grauen sind extern, alle, guck mal, der weiße hat ein Gateway gefunden. Der hat hier ein OpenBSD auch. Also alle, die jetzt hier so bläulich sind, das sind Leute, die hier im lokalen Netz irgendwo sitzen. Und hier ist auch noch, das ist auch noch Gateway beziehungsweise das ist der DHCP-Server, glaube ich.
Ist das eigentlich ein Plugin oder ist das ein Standard-Feature?
Das ist ein Standard-Feature. Damit kann ich Pakete bauen. Beliebig. Ne? Ich kann hier Source Mac, Destination Mac.
Das haben wir heute
noch. Was haben wir für ein Type? Ja, mit minus Z für Silent. Das funktioniert, denn es ist praktisch, wenn du schon weißt, welche Rechner im Host im Subnetz hier jetzt sind, welche an dem Switch dranhängen. Und er sendet halt an jede mögliche IP-Adresse einen ARP-Request, kommt einer zurück, ist da ein Host dran. Das heißt, wenn du die IP-Adresse weißt, kannst du auch sagen, genau wie viele Rechner da jetzt im Netz antworten. Und das kannst du auch unterbinden halt mit dem EtherCap-Z. Dann macht er gar nichts. Und dann kann ich halt aber auch dann passiv machen. Und hier die ganzen netten Plugins gehen jetzt alle noch nicht. Ja.
Den gibt es auch in SourceForge.
Das ist hier PA. Da gibt es das.
Ist aber auch in den Folien von meinem Vortrag von vorhin verlinkt. Da ist ein URL hinten mit dabei. Da ist ein PDF.
Ja, sollen wir sonst noch irgendeine Spielerei machen? Ja. Das ist die Z-Shell. Z-Shell ist das Genialste, wo es gibt. Nein, das habe ich so eingestellt. Also, ich habe mal bei der Z-Shell nette Features wie apt-get, tab. Oder wenn apt-get install, dann eine Liste von allen noch nicht installierten Paketen, die haben wir completed. Also
macht, wenn man zu viel Zeit hat, ne?
Ne, das ist alles schon, apt-get install z-shell, das ist alles schon so vorbereitet. Da brauche ich nichts mehr zu machen. Oder dpkg, die ganzen Optionen als Tab-Completion. Was haben wir denn noch lustig? Ja, natürlich. Oder was auch sehr, sehr geil ist, wenn man mit Keys arbeitet über SSH, wenn man da rsync oder scp hat, user at host, Doppelpunkt, und jetzt kann ich Tab drücken. Er connectet dahin, macht eine Directory-List und gibt mir das als Tab-Completion. Das ist total klasse. Das geht nur vernünftig, wenn ich da jetzt also mit Keys arbeite. Also wenn ich mir jetzt meinen... ich habe den USB-Stick nicht mit. Ja, also für die Z-Shell ist das alles schon so voll konfiguriert, ja? Ja, richtig. Es gibt unter USR, Share, Z-Shell die ganzen Completion-Skripte. Die sind also, wie gesagt, die sind hier schon vorbereitet für Debian. Completion gibt es hier und da gibt es Debian. Also wenn du jetzt speziell dieses DPKG-Zeugs machen möchtest. Also es gibt hier auch so Sachen, MakeKPKG hat er noch drin, ja, das Auto-Apt, das hat er noch drin. Kennt jemand Auto-Apt noch nicht? Ich muss mal gerade Werbung für Debian machen, du kennst es auch noch nicht? Oh, okay. Stell dir vor, ich hab ein Configure-Skript. Und dieses Configure-Skript greift auf ganz viele Libraries zu, die ich aber alle noch nicht installiert habe. Ich müsste jedes Mal das abbrechen, also es bricht ab, ich müsste die Library installieren, dann müsste ich weitermachen. Das geht ist einigen Leuten ziemlich auf den Senkel gegangen. Die haben sich gedacht, oh, wir schreiben jetzt ein Programm, das fängt von einem Child-Prozess alle Open-Calls ab, guckt nach, ob es im Debian dieser Datei verfügbar wäre. Wenn ja, hält es das Programm an, installiert es und macht dann weiter. Das ist Auto-Apt. Ich kann jetzt... Bitte? Ich kenne es, aber ich habe es noch nie ausprobiert, nein. Ja, hat apt ja auch im Prinzip, nur dass ich halt, ja, also ich habe auto apt run, dann habe ich eine Shell und würde ich jetzt irgendeine Datei öffnen mit VI oder so, dann und die er noch nicht installiert hat.
Das war sogar Distributionsmapping.
Search,
Achso, nee, dann denke ich halt an andere Tool.
Okay. Nehmen mal einfach jetzt hier diese Datei. Oder etc init 3dwm server, die habe ich nicht installiert. Und wenn ich die jetzt öffne, dann fängt er das ab, der Auto ab und sagt, ich möchte gerne installieren 3dwm server. Dann kann ich das installieren, dann installiert er das. Und nachdem er das installiert hat, erst dann macht er dieses Skript weiter. Und erst dann geht mein VI hier weiter. Ja, er möchte es jetzt machen. Ich möchte es jetzt nicht installieren. Ja. Was haben wir noch? Oder hier irgendeine GL-Library, nehmen wir die mal. Ich möchte die editieren, also ich greife aktiv drauf zu, das könnte auch ein Configure-Skript sein. Achso, ich muss erst den Auto-Up wieder starten. So. Zack, jetzt möchte er die libglut3dev installieren, die installiere ich jetzt. Zack, dann installiert er noch die xlib-Mesa-Sachen. So. Wenn das jetzt. Das sind Binaries, das sind vorkompilierte BDBM-Pakete, ganz normal. Na, jedenfalls installiert das jetzt und würde dann auch erst meinen VI, der ist jetzt zurzeit angehalten, würde dann den weitermachen. Das ist bei Configure-Skripten ziemlich geil. Man startet Auto-APT, startet das Configure-Skript, der installiert und fertig. Das ist ziemlich genial. Okay. Ja. Schauen wir mal. Was war?
Was war denn hier noch? War das hier in der
Ja, klar. Driftnet heißt das. Ja, ja, klar. Driftnet, das können wir auch gleich. Warte mal, ja, ich hatte deinen Power gerade. Das ist mein Kabel. Jetzt können wir auch gerade mal das Driftnet nochmal eben. Hi, Joel. Driftnet heißt das. Das ist ziemlich genial. Vor allen Dingen im WLAN macht das sehr viel Spaß. Wenn er jetzt endlich installieren würde. Na komm. Ach komm, das sind nur 18 KB. Du schaffst das. Hat es noch an. Also ich zeige jetzt nochmal eben kurz das Driftnet. Das ist dieses Bilder-Mitschreibprogramm. Ich bin jetzt hier im WLAN. Und jetzt muss ich das noch... Moment... Ups. So, wenn jetzt irgendwer surft und Bilder hier hat, dann müssten wir die eigentlich jetzt mitkriegen. Ja, da ist jemand auf der CDU-Seite. Ja, der schreibt jetzt alle Bilder schön fleißig mit. Nicht? Oh, schade. Naja, das ist jedenfalls, ja, also es ist, wie gesagt, WGET mit einem Endlos-Loop auf eine Porno-Seite und gut ist. Ja, da ist jemand auf heise.de, so wie es scheint. Ich surfe jetzt auch mal gerade heise.de an. Schauen wir doch mal. Da müssten jetzt eigentlich auch schöne viele Bilder kommen. Also dieses Programm ist relativ lustig. Ja, da ist schon eins. Das ist, scheint irgendwie ein PDF zu sein. Von Google oder so. Ja. Ja, no photo selected, ja. Ja, das WLAN ist gerade sehr schnell. Nee, ich kann nicht auf Pornobilder filtern. Also nein, es ist... glaube ich, geht nicht. Müsste jemand mal weiterentwickeln. Na, ey, will hier jetzt auch gerade nicht irgendwie. Ah, da ist er. Oh, klasse. Das ist Driftnet. Das ist apt-get install Driftnet als Root starten und tut. Da gab es auch eine neue Version von, die ist aber noch nicht im Debian drin. Da kann man eine rechte Maustaste save as. Also. Ja, richtig. Ja, also das ist, er speichert die auch als TMP-Dateien hier. Die kann man sich theoretisch auch runterladen noch.
Okay, FT0, ich mach mich mal los.
Ja, sieh zu, ne?
Wir sehen uns später, ne?
Ja, wolltest du noch weg oder so?
Okay, Martin, schönen Dank dir, dass du da reinhast. Ja.
Wolltest du noch weg, Stefan, oder wolltest du Vortrag angucken? Oder? Okay, ja, ich müsste mal frühstücken gleich.
Frühstücken müsste ich auch noch.
Nee, also... Das möchte nicht. Ja, also da kommen wieder jetzt Bilder. Und man kann das mitlaufen lassen, es macht Spaß zuzugucken.
Wollt ihr das
Also das ist jetzt alles, was er mitsniffen kann an Bildern. Ich meine, das WLAN ist ja... Nee, das ist nur HTTP. Soweit ich weiß, ja. Das, was über die Leitung geht. Also er snifft einfach die HTTP-Requests mit und auch die Antworten da drauf und sucht sich da die Bilder raus. Ja. Ja. Ja, klar. Ist also ein recht lustiges Spielzeug. Da zieht sich jemand irgendwelche Folien. Da rechts unten ist ein Foto. Was ist denn das da für ein Foto? Ah, hier, da kommen schon die ersten Pornobilder. Da sind sie. Gratis-Video. Ja? Wer ist das jetzt? Okay. Ich bin's nicht.
Ja, ja.
Bitte? Das ist Waveline jetzt. Also was da so gerade läuft halt. Ja. Ja. Ah, der Admin hatte übrigens gestern in unser Forum auf congress.ccc.de reingeschrieben, der Admin von polizeiniedersachsen.de. Ja, so, ja, bla 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 bla, schon aufgegeben, schreibt mir noch mal eine Mail oder sowas. Ja. Hm? Das scheint polizeiniedersachsen.de zu sein. Mal gucken, ob der heiße Ticker. Bitte? Ja, da kommen wieder die Pornobilder. Okay. Wir brechen das dann hier ab. Naja, okay. Ja, das macht nichts. Das müssen wir jetzt aber nicht auch noch. Naja, danke fürs Zuhören.